Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltgestöber, dem Podcast, der euch mit und um die Welt nehmen wird. Und ich bin Melli. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr bereit seid, meinen Abenteuern zu folgen und meiner Stimme zu lauschen. Ich habe lange überlegt, rede ich von heute, von der aktuellen Zeit? Rede ich vom Mai 2021, wo ich und meine Familie in Spanien auf einem Gemeinschaftsland stehen, von dem aus ich jetzt gerade spreche? Oder nehme ich euch mit und schließe an der letzten Folge an und erzähle euch, wie es weiterging, nachdem ich von Arafura Perth zurückkam? Ich habe mich fürs Letztere entschieden. Ich nehme euch nochmal mit in die Vergangenheit. Denn auch wenn die aktuelle Zeit durch Pandemie und politischen Maßnahmen, Corona etc. so ganz anders scheint als damals, so gibt es doch eine Sache, die diese Zeiten und Welten miteinander verbindet und die jetzt relevanter ist als jemals zuvor. Und das ist, diesen inneren Kompass zu finden, der uns zeigt, wo es lang geht. Denn heute mehr denn je scheinen die Menschen erschüttert, verwirrt in ihrem Weltbild, ja, aus der Bahn geworfen zu sein. Logisch, denn alles, was uns versprochen wurde, Sicherheiten und so weiter und so fort, sind hinfällig, wie wir gerade merken. Viele Menschen sind aktuell bodenlos, schweben, das macht ihnen Angst, sie wissen nicht wohin. Ich bin hier, um sagen zu können, das muss euch keine Angst machen. Denn dieses Schweben, dieses außerhalb seiner Komfortzone sein, ist etwas, womit ich mich gut auskenne. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit in meinem Leben außerhalb der sogenannten Komfortzone verbracht und kann euch sagen, es ist richtig gemütlich außerhalb der Komfortzone. Und für mich ist die Komfortzone viel zu ungemütlich. Es kneift, ich muss mich anpassen, ich muss mich verbiegen. Sie passt mir nicht, denn sie ist ja nicht ich. Sie ist nicht komfortabel, weil sie ist gar nicht auf mich ausgerichtet, sondern auf ein System, in dem ich funktionieren soll. Und deswegen kann ich nur sagen, dieser schwebende, unsichere Zustand, in dem sich gerade viele befinden, der ist vielleicht ungemütlich, aber das geht vorbei. Und wenn man irgendwann so weit ist, dass man sagt, ich muss nicht mehr wissen, was morgen passiert. Ich fühle mich sicher in der Unsicherheit, denn das Einzige, was klar ist, ist, dass sich alles verändert. Jeden Tag, immerzu, jede Sekunde, das ist die einzige Konstante in der Natur. Und sie muss mir nicht Angst machen, sie darf mir Sicherheit bieten. Und damals, um jetzt den Bogen zu spannen in das Jahr 2009 in Australien, sollte nach Arafura Perth ein großer Schritt wieder für mich passieren. Raus aus meiner Komfortzone. Ich war ja eigentlich schon draußen. Doch selbst in dieser neuen Situation habe ich es gewagt, noch einen Schritt weiter zu gehen. Mich etwas zu stellen, was, wow, mir tatsächlich Angst gemacht hat. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich bin ein Mensch, der ziemlich angstfrei ist. Und wie in der letzten Folge ja gehört hat, mein ganzes Sein bei Arafura Perth in Elizabeth Bay ja geradezu schon, kann man ja wirklich sagen, als naiv. Also der Gedanke an Gefahr oder Ängsten war mir so fern, dass ich durchaus äußerst blauäugig dort durch die Wildnis gestreift bin. Ich hatte also jetzt 6 Wochen in Elizabeth Bay verbracht. Ihr erinnert euch, das war im Arnhem Land in Australien, Northwest Queensland, im Niemandsland, in einem Land, das man gar nicht betreten darf, wenn man nicht explizit dazu eingeladen war. Und dann ist es wiederum so groß, dass ich mit großer Sicherheit, selbst mit Einladung, niemals meinen Fuß dahin gesetzt hätte, wo die Pearling Farm war. Ich war mir bewusst, dass ich ein unglaubliches Privileg genieße, dass ich dort arbeiten durfte, im Paradies. Am weißen Sandstrand, unangetastete Natur um mich herum, Ameisenstraßen, die ich beobachtete, Krokodile, die ich suchte, da sind wir wieder bei der Naivität, und Ozean und Inseln und ja, Tauchgebiete und Korallenriffe, die ich erkunden durfte, zusammen mit Menschen, die leicht, fröhlich und locker waren, die das Leben genießten und die Sachen taten in ihrem Leben, die ihnen wirklich Freude bereitete. Dort durfte ich sein und arbeiten und trotz meines schweren Herzens, was immer noch der Liebe zu Craig nachhängt, habe ich mich leicht gefühlt. Ich habe beschlossen, nach diesen 6 Wochen 2 Wochen Urlaub in Bali ranzuhängen. Wie praktisch. Immerhin ist Bali nur 45 Minuten mit dem Flugzeug entfernt. Ich zahle da noch weniger Lebenserhaltungskosten als in Australien. Ich verbringe dort 6 Wochen, lass die Sonne auf meinem 2 Wochen, lass die Sonne auf meinem Bauch scheinen und dann trete ich die nächsten 6 Wochen bei Arafura Pearls an. So war mein Plan. War auch ziemlich plausibel, denn so hätte ich auch gleich die 90 Tage Harvest-Job voll gehabt, die man braucht in Australien, um ein zweites Jahresvisum zu erhalten. Dann kam der Anruf. Eine Woche vor Ablauf meiner Schicht bei Arafura Pearls kam der Anruf. Per Satellit. Es war Craig. Er erzählte mir, dass in 2 Wochen die Fischerboote ausfahren würden für ihre 2,5-monatige Reise. Knapp 10 Wochen sollten es werden auf See, um die neue Garnelensaison einzuleiten. Es sollten Banana Prawns gefischt werden und Endeavour und Tiger. Er fragte mich, ob ich Interesse habe, mitzukommen. Er stutzte, er sprach ruhig, zurückhaltend, nicht stotternd, aber doch habe ich gespürt, dass es ihm schwerfällt, die Frage zu stellen. Und ich wusste, warum. Craig hat in seiner Vergangenheit viel erlebt, was es für ihn sehr schwierig gestaltet, Nähe zu Menschen zuzulassen. Und ich weiß mit großer Sicherheit, dass er bis zum heutigen Tage keine Menschen so nah kam wie mir. Er war der Mensch, der mein Leben ins Strudeln gebracht hat. Das habt ihr sicherlich noch aus den letzten Folgen mit im Kopf. Er war mein Seelenmensch, in diesem Sinne, dass er in mein Leben treten musste und sollte, um mich daran zu erinnern, wer oder was ich wirklich bin. Er hat mich angestupst, wer untertrieben. Er hat mich angestoßen. Er hat mich umgehauen. Er hat meine Welt so ins Wanken gebracht, dass ich mich darauf zurückbesann, wer ich bin, wie ich leben möchte, was mich ausmacht, was mich wirklich erfüllt. Nicht, dass er mir diese Fragen gestellt hat, aber unser Zusammentreffen hat mich so tief erschüttert, dass die Fragen ich mir stellen konnte, dass die Fragen wieder freigestoßen worden sind. Das ist meine Meinung auch, was ein Seelenverwandter ist. Er ist nicht unbedingt dafür gemacht, dass wir mit ihm Seite an Seite friedlich leben. Dafür ist der Einschlag, den das Auftreffen mit so einem Seelenmenschen macht, viel zu heftig. Es sind Ereignisse, die uns in unserem tiefsten Kern erschüttern, um uns aufzuwecken, um uns wach zu rütteln. Das hat Craig mit Sicherheit gemacht. Und mehr als das. Damals war mein Herz noch voller Liebe zu diesem Menschen, ganz schwer vor Liebe zu diesem Menschen. Und als er mich anrief, war mein Weg klar. Ich wollte dahin. Was Fischen auf sich hatte, war mir noch gar nicht so wirklich klar. Das sollte ich dann ziemlich bald erfahren. Und plötzlich war mein Herz nicht nur schwer der Liebe zu Craig gegenüber, sondern auch schwer gegenüber dem Ereignis, was vor mir lag. Ich erreichte Darwin eine Woche später. Das Boot setzte in Elizabeth Bay an und lud uns 4 Stunden später in Gove aus und von da aus wurden wir ausgeflogen nach Darwin. Ziemlich schnell lief ich auch direkt zu dem Fischereihafen und fand dort auch Craig. Er zeigte mir die Boote. 3 Stück gehörten zum Fischereiunternehmen. Auf einem sollte ich mit ihm arbeiten, mit ihm und 6 weiteren Crewmitgliedern. Ein Boot war ungefähr 18 Meter lang. Es war ein schweres Stahlboot und voller Geräte und ja, voller Dinge an Bord. Vor allem eindrucksvoll waren die großen, wirklich mitunter, ich müsste jetzt nachschauen, aber bestimmt nochmal 12 Meter langen Booms, die links und rechts vom Boot ausgingen, die Träger, die Stahlträger, an denen die großen Schleppnetze hingen, mit denen gefischt werden sollte. Ich kletterte auf dem Boot rum, schön war es, weiß Gott nicht, aber immerhin frisch von Craig gestrichen, in schönen Farben, blau, hellblau, gelb, das waren die 3 Boote. Ich traf ihn und stellte fest, dass die Nähe, die wir damals im Nahen Osten hatten, auch jetzt sich noch nicht einstellen sollte. Er liebte mich und hielt mich manchmal stundenlang fest, aber gleichzeitig stieß er mich wieder weg, weil er es ihn doch völlig überforderte, dieses Gefühl in sich zu tragen, was er sich eigentlich einmal verboten hatte damals. Liebe, Zuneigung, all die Dinge, mit denen er nicht umgehen konnte. Und ich ertrug's. Ich ertrug das und auch die Schulung für die Fischerei. Es gab damals eine Serie in Australien, die hieß Deadliest Jobs. Dreimal dürft ihr raten, welcher Job mit unter den Deadliest Jobs zählte. Den tödlichsten Jobs. Na klar, Garnelenfischen. Was für ein Schock, als ich diese Schulung abgeschlossen hatte. 3 Tage wurde mir eigentlich 6 Stunden am Tag erzählt, wie gefährlich es ist zu fischen. Grund für dieses Gefährliche, für diese Gefahr sind überarbeitete Arbeiter. Wenn man fängt, schläft man nicht, mitunter tagelang nicht. An Deck rumzulaufen und fahrig zu sein, ist gefährlich. Menschen gehen über Bord, Hände werden abgehackt und wenn du nicht mindestens einen kleinen Finger verlierst, dann bist du doch definitiv ein sehr, sehr glücklich aus der Saison wieder rausgekommen. Ich traf die Crewmitglieder, die einen nach dem anderen krasse Geschichten zu erzählen hatte und ich fing mich wahrlich an zu fragen, Melli, was tust du hier eigentlich gerade? Das willst du machen? Wie stellt man sich nun so einen Fischer vor? Wie sah meine Crew aus? Okay, ungefähr so. Stellt euch mittelgroße Männer vor. Vollbart, verfilzte Haare, lang, klebrig vom Schweiß. Braun gegerbtes Gesicht mit vielen Falten. Lachfalten, ein Lachen, definitiv. Aber mein Gott, was für ein Lachen. Im Mund eine Zahnlücke, ansonsten gerne auch faulige Zähne. Ein bekleckertes, verschwitztes T-Shirt. Zerschlissen, mit Löchern. Bierbauch, verdeckend. Füße in alten, abgelatschten Flipflops, mitunter blaue Zehen. Die Haut braun, am ganzen Körper sonnengegerbt. In der Hand ein Forex, ein Bier. Ein Dosenbier. So stehen sie vor mir, lachend, redend, erzählend, in jedem Satz mindestens 10 Schimpfwörter. Darin sind die Australier sowieso gut, aber die Fischer von Darwin, diese roughen, wilden Typen, die setzen dem echt die Krone auf. Und dazwischen kleine, blonde Melli. Aber das Schönste, auch gerade rückwirkend, war, dass sie die kleine blonde Melli als ihresgleichen akzeptierten. Sie haben sich nicht gefragt, was will die denn hier an Bord? Nein, die haben mich einfach akzeptiert, obwohl ich keine Erfahrung hatte mit dem Fischen, obwohl sie nicht wissen konnten, dass ich nicht doch aus Zucker gemacht bin. Ich war nicht aus Zucker gemacht, fühlte mich aber so. Dieses ganze Erleben hat mich einer ganz neuen Realität gegenübergestellt. Mit solchen Menschen und mit dieser Welt habe ich bis dato noch keine Berührung erfahren. Und das ganze Ausmaß, was da auf mich zurollte, wurde mir bewusst an meinem letzten Abend. Ich stand auf dem Boot, das noch im Hafen lag, und schaute Richtung Stadt Darwin. Hinter dem Hafen ging die Sonne unter und man sah die Stadtsilhouette. Es war ganz ruhig in der Nacht. Die Sterne gingen gerade auf und die Sonne ging unter. Alle waren unter Deck und ich stand ganz alleine oben auf dem Boot. Ich lauschte in die Nacht hinein und hörte Lachen von Menschen. Sie lachten und gackerten. Ich sah eine Frau in einem hübschen Kleid und schönen Schuhen und mit Schmuck behangen im Arm einen Mann um die Ecke biegen. Auch sie lachten und bogen ins nächste Restaurant ein. Dieses Bild hat sich so in meinen Kopf gebrannt, als etwas, was ich nicht mehr fühlen konnte. Ich spürte die Wand zwischen uns. Ich stand da in meiner ollen Shorts mit einem ebenso mittlerweile verschwitzten und zerschlissenen T-Shirt wegen der Vorarbeiten und des Anlahns, was wir am Tag zuvor gemacht hatten. Ich spürte mich so schwer. Ich fühlte mich auch schwer. Und das, was ich dort gerade sah und hörte, war die pure Leichtigkeit des Seins. Menschen, die sich lieb haben, die sich freuen, die essen gehen, die sich schick machen, die Spaß haben, die lachen. Spaß, Lachen, Leichtigkeit war in dem Zusammensein mit mir und Craig weg. Da war einfach nur tiefes, schweres Gefühl. Ganz viel Gefühl, Zuneigung, Liebe, aber ihre schwere Art. Und dann das, ich sollte fischen gehen. Ich sollte jetzt 2,5 Monate kein Land mehr sehen. Ich sollte an Bord mit diesen Menschen sein. Das Zuhause weit, weit weg. Und mich glücklich schätzen, wenn ich nur einen Daumen verliere? Um Himmels Willen dachte ich, was, Melli, hast du denn da vor? Fischen? Wie bist du denn jetzt hier gelandet? Wie bin ich hier gelandet? Fragte ich mich. Was mache ich hier? Wie soll das werden? Ich habe Angst. Ich hatte Angst. Und das habe ich fast nie. Da hatte ich Angst. Und ich verspürte diesen tiefen, tiefen Drang in mir, einfach von Bord zu gehen, das Schiff Schiff sein zu lassen und wegzugehen. Wäre da nicht Craig gewesen, hätte ich das vermutlich gemacht. Und wieder durfte ich dann Craig eine Erfahrung machen, die mich weit, weit, weit außerhalb meiner Komfortzone katapultierte und die mich mir selbst unglaublich nahe bringen sollte. Wieder habe ich erfahren, dass das Bild, was wir von einer Sache haben, oft nicht der Realität entspricht. Ich durfte erfahren, dass ich neben meinen bestimmt 20 Versuchen, ich an Bord dieses Fischertrawlers das erste Mal ein Tagebuch vollgeschrieben habe. Und das, obwohl ich nicht schlief, fast nicht schlief. Der Grund war, dass ich einfach bei mir war, dass ich Gedanken ganz klar in meinem Kopf hatte, dass ich nicht abgelenkt war von unwesentlichen Dingen der Gesellschaft. Ich war ganz bei mir, ich, die Arbeit, die Natur. Wir sollten aber definitiv noch das ein oder andere Gefährliche erleben. Das steht fest und davon werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. Wir sollten auflaufen. Wir sollten nachts gegen einen Riff prallen. Ah, die Frau des Ingenieurs sollte mich attackieren. Nicht nur verbal, sondern auch handgreiflich werden. Ich musste ein Schiff wechseln. Ich sollte abgeschleppt werden. Und ja, die Momente mit Craig wurden unglaublich intensiv. Ich sollte so weit an mein Ende kommen, dass ich weinte. Und das in einem minus 40 Grad Gefrierfreezer beim Anlohnen. Ich sollte so erschöpft sein, dass ich weinen musste. Und diese Tränen sind auch direkt gefroren. Und ich sollte erfahren, dass ich trotzdem weitermachen konnte. Dass ich doch konnte. Was ich alles konnte. Und was ich damals alles geleistet habe, ich frage mich heute, wie das geht. Und ich frage mich ehrlich, ob ich das überhaupt nochmal machen könnte. Und ich befürchte fast, dass ich es nicht könnte. Aber davon werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. In der nächsten Folge nehme ich euch mit aufs Boot. Diese ende ich mit dieser letzten Nacht in Darwin, mit dem Überschreiten einer weiteren Grenze in meinem Leben. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch, wie es tatsächlich war und was da alles passiert ist. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich bin so dankbar dafür, das alles mit euch nochmal erleben zu dürfen. Und auch für mich wertvolle Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen zu dürfen, die mir ohne das Erzählen vielleicht gar nicht so bewusst wären. Dennoch ist es in meinem Unterbewusstsein verankert. Und ich kann euch nur sagen, geht da raus und erlebt ganz viel. Denn auch wenn die Erlebnisse irgendwann vorbei sind, wird alles, was ihr erfahrt, in eurer Gegenwart eine Rolle spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.